Unser nächster Vortragender ist Tobias, ein freie Software-Befürworter, und er hat einen Master-Abschluss in Cybersecurity. Er ist ein IT-Sicherheitsberater und schaut sich Systeme sehr genau an und interessiert sich auch für Massenadoption von Computersystemen für Sicherheit. Und Tobias wird uns erklären, wie man Dateien, die mit Blackbuster verschlüsselt wurden, wieder entschlüsseln kann. Bitte eine Runde Applaus für Tobias.
We currently cannot hear anything from the speakers, so we cannot provide a translation. Ah, Entschuldigung, wir hören im Moment leider nichts von der Bühne, deswegen können wir nicht übersetzen. Ja, jetzt funktioniert es besser. Der Saal hat offensichtlich auch nichts gehört. Okay, das war doch ein guter Start. Vielleicht hat das jemand schon sabotiert hier. Okay, es ist schön hier zu sein. Ich bin ganz aufgeregt und erzähle euch was über verschlüsselte Dateien, die von der zweitgrößten Ransomware-Gang verschlüsselt wurden, und wir können das wieder entschlüsseln. Zuerst erzähle ich euch mal ein bisschen generell was über Ransomware und dann über die Blackbuster Ransomware im Detail. Und dann möchte ich euch wissen lassen, dass ihr auch wenn Entschlüsselungsprogramme verfügbar sind, dass ihr euch vor Ransomware schützen solltet. Weil es gibt viele Ransomware-Groups und ihr seid vielleicht nicht auf diejenige vorbereitet, für die es bereits ein Entschlüsselungsprogramm gibt. Ransomware verschlüsselt eigentlich eure ganzen Files und liefert euch dann an die Gangster aus, denn die wollen dann, dass ihr ein Lösegeld zahlt, und und mit dem Lösegeld versprechen sie euch dann, dass ihr eure Dateien wieder entschlüsseln könnt. Und zweitens, warum wollen die Geld wollen, ist, damit sie die Dateien nicht veröffentlichen. Das ist so quasi eine zweifache Erpressung. Ihr könnt entscheiden, wer bezahlt das. Ja, das ist vielleicht billiger, als die Dateien wiederherzustellen und die ganze Infrastruktur wiederherzustellen. Aber es gibt keine Garantien. Wenn sie den Deal nicht einhalten, dann ja, okay, viel Glück. Und auch wenn ihr zahlt oder eure Infrastruktur wiederherstellt, dann müsst ihr die danach neu sichern gegen die nächste Bedrohung, die ankommt. Weil es gibt so viele Bedrohungen da draußen. Das heißt nicht, wenn ihr, es gibt so viele, wenn ihr schon einmal gehackt wurdet, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass das wieder passiert, wenn ihr nichts daran ändert. Was die Gangs davon haben, ist eigentlich vor allem die Lösegeldzahlung. Das ist auch ist aber nicht der einzige Schaden für euch. Der Schaden ist, dass ihr eure Daten wiederherstellen müsst, zum Beispiel aus einem Backup. Und die Medien könnten das auch mitkriegen, dass ihr von einer Ransomware gehackt wurdet. Und das macht sich meistens nicht so gut, das ist dann der Schaden für euch. Und ihr habt dann quasi ein schlechtes Image, einen schlechten Ruf, weil eure Dateien auch geleakt wurden. In jedem Fall, ich sage es jetzt zum dritten Mal, ihr werdet eure Infrastruktur neu aufbauen müssen und härten müssen. So, ich denke, es ist ganz schlau, sich über IT-Security Gedanken zu machen, bevor etwas passiert. IT-Security ist notwendig, und es ist auch wichtig zu sehen, dass es billiger ist, sich zu schützen, bevor etwas passiert. Wer sind denn die Opfer? Viele Organisationen wurden schon von Ransomware Opfer, die eigentlich das auch besser können sollten. Also es gibt ja ganz große und bekannte Firmen, zum Beispiel Maersk, was zwar technisch gesehen nicht wirklich eine Ransomware war, also es war technisch gesehen keine Ransomware, aber trotzdem waren sie einige Wochen offline. ABB, eine große Schweizer Firma, die oder Rheinmetall und haben ja viele Organisationen, die eigentlich sehr bekannt sind, sind Opfer von Ransomware geworden. Wie läuft denn so eine Ransomware-Attacke meistens ab? Das typische Muster ist folgendes. Die hallen irgendwie einen Fuß in eurer Infrastruktur, zum Beispiel indem sie euch scannen oder ja, etwas, was jeder machen kann. Sie können zum Beispiel Phishing-E-Mails senden. Sie können gezielt Phishing-Mails schicken an eure Mitarbeitenden und halt versuchen, irgendwie eine Maschine in eurer Organisation zu infizieren. Sobald man da mal drin ist, den Fuß drin hat, dann sucht man nach weiteren Credentials, um an mehr Daten zu kommen oder an mehr Rechte zu kommen. Das kann relativ schnell gehen. Also wir haben Infos darüber, dass das irgendwie 20 Minuten ging vom ersten User, bis sie halt Adminrechte hatten. Manchmal ist also speziell anfällig ist man zum Beispiel während der Ferienzeit, weil da vielleicht irgendwelche Stellvertreter nur tätig sind, die nicht alle Prozesse im Detail kennen. Und dann kann man Daten identifizieren und sich ein bisschen, also die Angreifer können dann Umschau halten, um interessante Daten zu finden, mit dem Ziel, dass man sich dann irgendwie, dass man euch dann bedrohen kann und um Druck aufzubauen. Und manchmal, also um mehr Druck aufzubauen, löschen sie auch die Backups oder verschlüsseln sie. Und das erhöht natürlich den Druck auf euch dann.
Die Black Buster Crew hat seit April letztes Jahres waren die aktiv und sie gehörten zur Conti Group und die Conti Group ist dann verschwunden, vermutlich weil da auch interne Dokumente von der Gruppe geleakt wurden und einige Teile der alten Gruppe haben ihre eigene Sache dann weitergemacht. Und in diesen eineinhalb Jahren haben sie 20 Raubzüge publiziert. Das ist eigentlich recht viel und das ist die untere Grenze. Und ein Teil des Deals ist, dass man eben nicht auf der Webseite der Angreifer gelistet wird, sodass wir halt nicht alle Opfer kennen. Und Journalisten haben die Zahlungen sich genau angeschaut und sie haben sehr viel Geld dadurch verdient. Also eine 100 Millionen Dollar Umsatz ist ganz schön viel. Ich weiß jetzt nicht, wie teuer es ist, Ransomware zu betreiben, aber ich vermute mal, dass es nicht so teuer ist. Und früher dieses Jahr wurde dies als die am zweithäufigsten verwendete Ransomware in Deutschland bezeichnet. Sie greifen nicht nur Windows-Maschinen an, aber auch Virtualisierungsinfrastruktur. Und ein Datenpunkt, der für uns später interessant ist, es gibt eine Version 2 und es gab Version 1 bis November letzten Jahres und sie haben damals RSA-basierte Verschlüsselung verwendet und sie sind jetzt auf elliptische Kurven umgestiegen für Version 2. Es gab eine Downtime also im September letzten Jahres. Wir wissen nicht, warum das so war. Und trotz dieser Downtime gab es trotzdem so jeden zweiten Tag einen Breach, der bekannt gegeben wurde. Und ich möchte zu dem Cybercrime-Prozess gehen. Und ich will zeigen, wie es aussieht, wenn man sich selber cybert. Ich benutze ein Beispiel, das ich von GitHub, das auf GitHub verfügbar ist. Ihr könnt es auch selber ausprobieren, aber ich empfehle es nicht. Leute können unter Umständen nicht ganz klar bei Verstand sein. Also seid vorsichtig. Es ist eigentlich nicht so furchtbar interessant. Also ich habe eine Datei, die ist 1 GB groß, die unser virtuelles Festplattenabbild ist. Und wir haben eine README-Datei. Nach einer Zeit kommt dann die Ransom-Nachricht, wo die Anweisungen stehen, was man tun soll, um seine Daten zurückzubekommen. Und auch wie man verhandelt, wie viel Geld man zahlen soll für seine Daten. Und sobald die Verschlüsselung fertig ist und wir sehen, dass die Daten ein kleines bisschen größer geworden sind und es hat eine bestimmte Dateierweiterung und wir haben dann ja spezielle Verschlüsselungsschlüssel. Und diese zusätzlichen Bytes sind für Metainformationen, also wer man ist. Wenn man jetzt sich die verschlüsselte Datei anschaut, um das möglichst einfach zu halten und auch um das zu demonstrieren, also die verschlüsselte Datei enthält nur Nullen. Und es ist tatsächlich ziemlich schwierig, unter Windows eine Datei anzulegen, die größtenteils oder nur aus Nullen besteht. Und man kann jetzt hier in diesem Hexdom zwei Dinge sehen. Also man sieht, es gibt also auch einfachen Text, also klar lesbaren Text. Das heißt, die Ransomware verschlüsselt nicht die gesamte Datei. Das ist sogar relativ gängig, auch aus Effizienzgründen, weil es nur notwendig ist, die Datei unbrauchbar zu machen. Und dass, wenn man etwa ein Drittel der Daten zerstört, dann kann man seinen virtuellen Maschinen-Image nicht mehr verwenden. Und dann haben wir diesen verschlüsselten Text. Wir haben zwei Blöcke Cybertext hier und sie sind identisch. Sie sind absolut identisch. Also die Eingabedaten waren nur Nullen und wir sehen dann halt, ja, wie nur Nullen verschlüsselt werden. Die Blöcke werden verschlüsselt und sie folgen einem bestimmten Muster. Und wir sind auch nicht die Ersten, die das jetzt entdeckt haben. Da gibt es auch noch einen Blog-Eintrag von einem Systemadministrator, der das vor einiger Zeit beschrieben hat und auch der beschrieben hat, welche Blöcke verschlüsselt sind. Wir wissen jetzt, welche Teile der Datei verschlüsselt sind. Wir wissen, wo die verschlüsselten Texte sind und es hängt auch mit der Dateigröße zusammen. Der Teil, den wir nicht wissen, ist, wie der verschlüsselte Text bestimmt wird oder berechnet wird. Ich mache einen kurzen Umweg über ein Slide, um ein wenig über Verschlüsselung zu sprechen. Sie verwenden eine Stream-Cipher. Es ist nicht wichtig, welche Stream-Cipher genau. Aus Effizienzgründen haben sie beschlossen, das selber zu implementieren. Und wenn man es richtig macht, also normalerweise wird man, ja, wird man eine Standardfunktion verwenden, wenn man es.
Ja. Also normalerweise ist der verschlüsselte Text gleich lange wie der Text, den ihr wie der entschlüsselte Text. Und ja, das ist so ungefähr, wie das typischerweise funktioniert. Also ihr nehmt einen Stream aus eurem Schlüsselstream, ihr nehmt den Plaintext und macht da ein XOR damit und dann so erhält ihr eure verschlüsselte Nachricht. Aber was sie gemacht haben, die haben das auseinandergeschnitten und eben nicht für die gesamte Datei, sondern sie haben immer so 64 Byte sich generiert und diese 64 Byte wurden dann für jeden Chunk wieder verwendet, also für jeden zu verschlüsselten Block, und diese haben sie dann geXORt und damit den verschlüsselten Text generiert. Hier seht ihr eine simple Formel, wie das aussieht, wie das gemacht wurde. Es ist so, wie es bei Ihnen gemacht ist. Und XOR bedeutet ja, das kann man rückgängig machen. Man muss das noch einmal XOR machen. Wenn, aber nur wenn man den Plaintext kennt. Also die Idee ist jetzt, wenn wir uns jetzt irgendwie ein File mit bekanntem Plaintext verschlüsseln lassen, dann, aber ja, ich gehe da später darauf ein. Also falls wir einen Plaintext finden, dann können wir diese Gleichung umstellen und dann finden wir unseren Schlüsselstream heraus, nehmen diese 64 Byte und applizieren diese auf alle unsere verschlüsselten Bytes und könnten so alles wiederherstellen. Den Plaintext haben wir eventuell tatsächlich, ja, in einem Backup oder weil wir nur eine alte Version noch haben oder wir wissen einfach, weil wir es schätzen können, weil wir das Dateiformat können und das immer gleich aussieht. Oder wir wissen die Plaintext Bytes, also wenn wir die Plaintext Bytes wissen, dann kriegen wir diesen Keystream und basierend auf dem können wir die gesamte Datei wieder entschlüsseln. Es gibt einen Fall, der diesen sehr einfach macht. Und das ist der Fall für virtuelle Disk Images, weil die enthalten sehr, sehr, sehr viele binäre Nullen, solange man noch nicht die gesamte virtuelle Maschine irgendwie beschrieben hat. Ist es sehr wahrscheinlich, dass er irgendwo wirklich binäre Nullen findet auf dieser virtuellen Disk. Und so kriegt ihr quasi einen gratis Keystream. Und ja, so könnt ihr das Ganze, das ist der einfache Fall, das ist gut, so kann man das Ganze wieder entschlüsseln. Die Malware macht das für jede Datei, also für jede Datei gibt es einen separaten Schlüssel, das heißt, man müsste diesen Prozess dann für jede Datei wiederholen. Der Code, der das macht, sieht ungefähr so aus wie oben rechts. Wir haben das so versucht zu reverse engineeren mit die Compilation oder auch ja, klassischem Reverse Engineering. Es sieht ziemlich, wir wissen, es sieht ziemlich ähnlich aus wie das, was ihr da seht, mit 64 Bytes und direkt nach, also sie verschlüsseln und direkt danach schmeißen sie den Keystream weg. Und der wird dann nur genutzt, um dasselbe wieder für den nächsten Block zu machen. Also er nutzt dieselben 64 Byte, das sieht man im dekompilierten Code, und so kann man die Dateien dann wiederherstellen. Die Verschlüsselung, also wenn ich Ransomware betreiben würde, dann würde ich das irgendwie effizient machen wollen. Der aktuelle Weg ist nicht so effizient, weil es halt sehr viele Syscalls beinhaltet. Aber ja, ich habe über die Kryptographie kurz gesprochen vor. Also vorletzten November haben sie RSI genommen und das hat wunderbar funktioniert. Das war eigentlich nicht verwundbar, soweit wir das wissen. Und sobald sie geändert haben zu Elliptic Curve Kryptographie, haben sie diesen Bug hier eingefügt. Irgendwo beim Refactoren haben sie diesen gesamten Code halt verwundbar gemacht für unseren Angriff. Wir machen weiter mit einer Demonstration. Ja, nicht allzu interessant. Also wir haben diese zwei Dateien erhalten. Wir schauen uns die Differenzen an in einem binären Differenzen. Und da sieht man das, was ich vorher beschrieben habe, immer wieder dasselbe und unterschiedlich, ein Block selbe und unterschiedlich. Und dann dekomprimieren wir das mal, dieses Tool funktioniert leider nicht so automatisch, wie es sollte, aber ja. Das Tool macht, was es soll. Es funktioniert sogar noch schneller und zuverlässiger als der originale Decryptor, den man von der Ransomware-Gang kriegt. Und nun sieht man, dass das File tatsächlich wieder dasselbe ist. Dafür gibt es eine Runde Applaus aus dem Saal. Möchtest du?
Und die Datei beinhaltet tatsächlich nur Nullen. Ist alles gut? Nun, naja, aber es ist 100% gut. Es gibt einige scharfe Kanten. Ihr erinnert euch vielleicht an die verschlüsselten Teile. Und wenn die Datei weniger ist als 5000 Bytes, dann ist es nicht mehr möglich. Also da können wir es nicht entschlüsseln. Also kleine Dateien können wir nicht unbedingt entschlüsseln. Wenn die Datei größer ist, dann, ja, wenn die Datei groß ist, dann können wir sie entschlüsseln. Und bei den Festplatten-Images, die ersten paar Bytes sind relativ unkritisch und die eigentlichen interessanten Daten sind viel, viel tiefer in dem Disk-Image drin. Und natürlich gibt es Dinge wie jetzt den Boot-Sektor, die natürlich sehr wichtig sind, aber sie sind auch unabhängig von der Verschlüsselung leicht reproduzierbar. Also das war deswegen für uns auch kein großes Problem für Festplattenabbilder. Und die Zeitlinie sieht ungefähr so aus. Also sie haben ihre kryptografischen Prozedere Ende letzten Jahres geändert und wir haben uns diese neue Entwicklung angeschaut, weil wir ja neugierig waren. Und wir haben unsere Erkenntnisse im August diesen Jahres mit den Autoritäten geteilt, um auch ja, Opfer dieser Ransomware-Angriffe zu helfen. Und es ist auch nicht etwas, was einfach für uns ist. Also wenn wir jetzt diese Informationen veröffentlichen, dann werden die Kriminellen sicherlich auch ihren Code anpassen. Und wir wissen, dass die Ferien, also die Weihnachtszeit, eine schwierige Zeit ist für Unternehmen. Und insbesondere, wenn dann Unternehmen in diesem Zeitraum getroffen werden, trifft es sie besonders hart. Und es ist auch wichtig, dass es wichtig ist, dass die Opfer eben auch sich darüber unterhalten können. Und es ist tatsächlich so, dass die Antwort wir will nicht wirklich Antworten auf von Opfern gekriegt haben. Und da wir jetzt, dass wir diese Dinge haben, das verschafft eventuell auch,
Vor ein paar Minuten haben wir alles auf GitHub hochgestellt und wir können das holen und hoffentlich eure Dateien wieder entschlüsseln. Aber die Leute geben, die behalten das für verschlüsselte Daten, um dadurch noch weiter zu erpressen. Zum Abschluss des Verschlüsselungsteils brauchen wir 64 Byte. Es geht auch, wenn wir sie 64 Byte von irgendwo her kriegen. Größere Dateien können problematisch sein. Bei Disk Images ist kein Problem. Wenn man encrypten kann, ist gut, aber wenn man es nicht machen muss, noch viel besser. Und nochmal hier das normale Drehbuch dieser Cybercriminals. Viele Organisationen wissen, dass ihre Reifegrad der Software nicht so gut ist, wie es sein sollte. Und es ist viel besser und billiger, vorher zu investieren, statt nachher zu zahlen. Und wir hoffen, dass wir mit dem Talk dann Leute dazu bringen, dass sie vorher investieren, statt nachher zu zahlen. Jetzt hier ein paar Vorschläge. Hier sind verschiedene Vorschläge für die verschiedenen Stellen des Vorgehens zu entgegnen. Und bestimmt
und ihr könnt auch eure Systeme scannen lassen, um zu testen, wie angreifbar sie sind. Und es ist wichtig, wichtig zu schauen, okay, wie kann unser System überhaupt angegriffen werden? Und dann habt ihr hoffentlich ein gutes Patch-Management, um die Sicherheitsprobleme und Einfallstore zu beheben. Und es ist, ihr müsst halt auch schauen, wie wichtig ist das für eure Operation oder eure Arbeit in der Firma. Und deswegen ist es halt auch wichtig, Sicherheit in Virtualisierungsumgebungen zu gewährleisten. Und wenn ihr es schafft, ein vernünftiges Zugangsmanagement zu haben, sodass es nicht so einfach ist, von einem normalen Nutzeraccount zu einem Domain-Administratoren aufzusteigen oder auf diesem Weg halt eine Infektionskette zu starten, dann ist auch viel gewonnen. Die große Gefahr ist ja gerade, dass ein besonderer Account gehijackt wird. Und was auch trivial klingen mag, also Backups sind wichtig. Wenn ihr kein Backup habt, dann verdient ihr auch kein Mitleid. Und das Ding ist natürlich, Aber was man eigentlich nicht haben will, ist nicht Backup, sondern die Möglichkeit, Daten wiederherzustellen. Und solange man nicht überprüft, dass diese Backups tatsächlich zur Wiederherstellung geeignet sind, dann ist das nicht so viel wert. Und es ist auch wichtig, dass man sich fragt, okay, wie lange dauert es denn überhaupt, die Daten wiederherzustellen? Wenn man jetzt erst die Daten wieder aus dem Internet runterziehen muss, kann das auch ja, zu lange dauern. Und ich möchte jetzt auch zu den Fragen übergehen. Zunächst einmal, ja, also noch eine Vortragsfolie, um das Ganze nochmal zusammenzufassen. Und Ransomware verursacht massive wirtschaftliche Schäden in Deutschland oder auch anderswo. Und es ist etwas, was die organisierte Kriminalität macht. Es gibt Ransomware-Gangs, die dann auch ihrerseits organisiert sind, sodass sie zum Beispiel jetzt Customer Service, also Kundenbetreuung haben, wobei die Kunden natürlich die Opfer sind, die dann denen dann sozusagen geholfen werden soll, dass sie das Lösegeld zahlen. Diese Ransomware war recht aktiv in Deutschland. Sie haben Kryptographie verwendet, sie wollten effektiv sein oder effizient sein. Aber sie haben ja die Cypher nicht richtig verwendet. Sie haben den Keystream neu wiederverwendet. Das ist generell eine schlechte Idee. Und es hat uns es ermöglicht, dadurch Daten wiederherzustellen. Und ihr könnt alle unsere Werkzeuge auf GitHub bekommen. Und daher macht Backups, testet sie. Vielen Dank.
Ja, danke für diesen Applaus. Können wir nochmal einen haben für Tobias? Und da gibt es nochmal einen großen Applaus aus dem Saal. Wunderbar. Wir haben Zeit für Fragen, falls ihr Fragen habt. Es hat hier vier Mikrofone. Es gibt auch Fragen aus dem Internet. Also wir nehmen auch Fragen aus dem Internet entgegen. Wir schauen uns Mastodon, Matrix und IRC an. Der Hashtag für diesen Saal ist 37C3-Granville. Ja, erste Frage. Besten Dank für den Vortrag. Du hast uns gezeigt, wie symmetrische Kryptographie genutzt wird und wozu werden dann RSA und ECC benutzt. Ich habe es ganz kurz zusammengefasst, nur weil die Details findet ihr im C-Scale-Blog. Sie erzeugen einen symmetrischen Schlüssel pro Datei und das Ganze wird dann asymmetrisch verschlüsselt. Macht das Sinn? Ja, danke schön.
Okay, ich sehe, da haben wir hinten noch eine Frage. Vielen Dank für diesen Vortrag. Ich habe Ransomware mit Black Buzzard diesen Monat kennengelernt und ich habe von der Polizei dann auch dein Skript bekommen, um die Daten zu entschlüsseln. Aber leider konnte ich die Daten nicht wiederherstellen, weil der Service Provider die Daten bereits gelöscht hatte. Und in meinem Fall habe ich erlebt, dass die Verschlüsselung nicht das ist, was am meisten eine Rolle spielt, weil die meisten Firmen Backups haben, was auch dadurch begründet ist, dass Ransomware bekannt ist. Vielleicht sollte man nicht so sehr auf die Verschlüsselung sich fokussieren, sondern auf Backups. Und ja, und es ist halt wichtig, dass man seine Daten ja an einem sicheren Ort hat. Und ja, wir haben auch gesehen, dass Firmen einfach ihre Backups benutzt haben. Und das ist ja auch so, die Gangster versuchen effizient zu sein, aber auch Firmen versuchen natürlich effizient zu sein. Und naja, vielleicht wollen die Gangster sich ja auch dazu äußern. Weil wir haben ja den Stream und das und die Internetverbindung. Und naja, man sollte halt schauen, okay, wenn jetzt 3 Terabyte Daten in deinem Netzwerk umherwandern, dann ist das vielleicht seltsam.
Upfront, vorne.
Good infrastructure and produce so much damages. Why is it so hard
to catch those? Wenn die so gute Rechner haben und so gut effizient sind und so groß sind, warum kann man nicht finden die Leute und die dann zerstören? Von was ich gehört habe, leben diese Crews in Ländern, wo es halt nicht gerade legal ist, aber nicht verfolgt wird, dass man sowas macht.
Und hier vorne auf der anderen Seite eine Frage. Und wenn du weißt, dass die Kryptofehler behoben wurden im Dezember, das bedeutet doch, dass die Präsentation nicht mehr korrekt ist und die Details, die du den Opfern bereitstellen willst, die sind nicht mehr aktuell oder korrekt, weil dass die Fehler behoben wurden, also vor 5 Tagen, also vor 9 Tagen wurde das, also wir haben jetzt keine Informationen gehabt, dass dass die Gangster selber das schon gefixt haben vor dem Vortrag. Und ja, es gibt anscheinend Beweise im Internet. Wir haben noch Zeit für ein paar weitere Fragen. Und ich hoffe, dass die Fragen auch relativ kurz gehalten sind. Ja, wir haben noch weitere Fragen. Vielen Dank für deinen Vortrag. Mehrere Fragen. Also abhängig von der Verschlüsselung, der Schlüsselstrom hat also war es möglich, die ersten 64 Bytes zu entschlüsseln, wenn man kleine Dateien hatte. Also es war schwierig, dass ja, also die ersten 64 Bytes konnten auch entschlüsselt werden, aber ich habe es jetzt in meinem Vortrag nicht eingebaut. Also entweder eine lange Frage oder 2 kurze Fragen. Dafür haben wir noch Zeit. Also du sagtest, dass du 64 Bytes brauchst für sehr bekannte Dateiformate verwendest. Ja, okay, es ist möglich. Bis jetzt haben wir nicht genügend konsistente Strukturen gefunden in Dateiformaten, um das zu tun. Also theoretisch hast du recht. Also Dateiformate, die bestimmte konstante und immer wiederkehrende Bytes hat, dann könnten wir auch diese Sachen entsprechend prozessieren. Ansonsten kann man versuchen, Sachen zu brute-forcen, also einfach blind durchprobieren. Aber das ist noch keine gängige Praxis, die wir durchführen können. Es ist jetzt mehr eine politische Frage. Wäre es nicht möglich, auch gesetzlich zu verbieten, dass Ransomware bezahlt werden darf? Dass Lösegeld für Ransomware bezahlt werden darf? Ich denke, die Antwort ist nein. Aber ich denke, das können wir an der Bar besprechen. Es ist auch schwierig mit den Leuten, die nur im Internet mit uns verbunden sind. Aber ansonsten können wir gerne uns an der Bar darüber unterhalten. Und eine letzte Runde Applaus für Tobias.